Der Text für die Predigt ist heute nur ein Vers, Sacharja 2, Vers 14. Da heißt es: Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Sacharja 2, 14. Lasst uns beten. Herr Christus, bitte öffne unser Herz, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, dass wir zu gottgefälliger Freude angeleitet werden und gebracht werden, dass wir wissen, warum wir uns freuen dürfen, dass in dir grundlos und endlose Grund zur Freude ist, dass wir in dir Kraft schöpfen können, dass wir in dir zur Ruhe kommen können, dass wir in dir eine Hoffnung haben, die uns zu dir nach Hause bringt. Herr, bitte segne du dein Wort an unseren Herzen. Amen. Freue dich und sei fröhlich, Tochter Zion. Es gibt viele Lieder im Advent oder im Weihnachten, die das ausdrücken, die das auch textlich zum Ausdruck bringen, was hier in Sacharja geschrieben steht. Morgen, Kinder, wird es was geben, morgen werden wir uns freuen, zum Beispiel, was man dann am 23. Dezember singen kann. Aber wir dürfen es auch schon am 4. Advent singen und unsere Vorfreude zum Ausdruck bringen. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Sacharja, der Prophet Sacharja, hat uns einige Wegmarken mit auf den Weg gegeben, die auf Christus hindeuten. Wir haben vor ein paar Wochen schon einmal einen Vers von ihm betrachtet, nämlich Sacharja 9,9. Da schreibt er: Du Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Also die Freude darüber, dass Gott zu den Menschen kommt, Gott sein Volk besucht, Gott sein Volk errettet und bei ihnen wohnen will. Das ist ein Thema, was bei Sacharja immer wieder zum Vorschein kommt. Und wenn er hier schreibt, freue dich, sei fröhlich, dann ist hier nicht eine stille und verhaltene Freude gemeint, sondern lauter Jubel, rufe laut, jauchze, schrei vor Glück, lass es raus. Denn morgen wird's was geben, morgen werden wir wieder die frohe Botschaft des Engels hören. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Und wer richtig Weihnachten feiern will, der muss solche Freude lernen. Denn schließlich ist Freue dich ja eine Aufforderung. Sich auf Weihnachten vorbereiten und dann Weihnachten feiern, bedeutet nicht in erster Linie alles schön schmücken, sich eine Tanne ins Zimmer stellen und dann den Bauch vollschlagen. Sondern Weihnachten feiern bedeutet in erster Linie fröhlich sein über Gott. Fröhlich sein und singen, wie wir es vorhin schon gemacht haben, Tochter Zion. Freu dich, dass dein Retter zu dir kommt. Freue dich. Wir werden an Heiligabend oder am ersten Feiertag sicherlich auch das Lied singen, Fröhlich soll mein Herze springen, wo Paul Gerhardt auch von dieser Freude dichtet. Und denken wir daran, dass es keine oberflächliche Freude ist oder kein gut drauf sein unbedingt sein muss, sondern eine wahre Herzensfreude darüber, dass da einer kommt, dass da sich einer um mich kümmert, der mich aus meinem Elend rausreißt, der mich mit sich in Verbindung bringen will. Das heißt nicht, dass es einem immer, dass man sich immer so fühlt, dass man alles super gut bewältigt und alles toll ist. Alles eine Herzensfreude, die uns in allen Lebenslagen ja aus uns raussprudeln kann. Siehe, dein Retter kommt zu dir. Zacharja verrät uns in diesem Vers, wer sich auch freuen soll. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Tochter Zion, Tochter Jerusalem, wie es in Zacharja 9 steht. Was bedeutet dieser Ausdruck, der im Alten Testament sehr häufig vorkommt? Zion, das ist der Berg, auf dem der Jerusalemer Tempel stand. Also hier stellvertretend für die ganze Stadt Jerusalem. Warum aber Tochter, Tochter Zion? Nun, früher wurden Städte sozusagen als Mütter ihrer Bewohner angesehen. Und Tochter Zion meint also die Einwohnerschaft Jerusalems, die in diese Stadt gehören. Wenn wir uns im Alten Testament ein bisschen auskennen, dann wissen wir, die Einwohnerschaft Jerusalems, die steht für den ganzen Stamm Juda. Juda steht aber für das ganze Volk Israel. Und Israel, seit und nach Pfingsten, das steht für das ganze Gottesvolk, alle Gotteskinder aus Juden und Heiden, das gesamte Gottesvolk des neuen Bundes, alle, die im Namen des dreieinigen Gottes getauft sind, alle, die an Christus als ihren Retter glauben, die sind Tochter Zion. Es hat also nichts geografisch heute mit Israel oder Jerusalem zu tun, sondern alle, die vereint sind im Glauben an Christus. In 1. Petrusbrief 2, Vers 9 heißt es, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, die, die Gott gehören und denen das Himmelreich gehört. Wir sehen, wenn also die Bibel von Zion oder Jerusalem spricht, dann geht es nicht um Steine, geht es nicht um Baudenkmäler, sondern es geht um Menschen. Gott liebt vor allem Menschen und nicht heilige Orte oder Dinge. Gott hat seinen Sohn als Retter für Menschen geschickt, nicht für leblose Objekte. Und das wahre Jerusalem, das ist überall auf der Erde zu finden. Es ist überall da zu finden, wo Gottes Kinder im Namen Jesu zusammenkommen, auf sein Wort hören, ihn fröhlich loben. Hier ist gerade Jerusalem. Hier ist Zion. Im Epheserbrief schreibt Paulus, Epheser 2, Vers 19, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Ein Tempel aus lebendigen Steinen. Das ist Tochter Zion. Das sind die, die hier angesprochen sind von Zacharja. Freu dich, sei fröhlich. Das heißt, du und ich, wir sind da gemeint. Wir sind da mit gemeint. Und warum können wir uns freuen und sollen wir uns freuen? Gott sagt selbst, siehe, ich komme. Nicht, dass Gott weg gewesen wäre, seit Anbeginn der Schöpfung, da bei seinen Geschöpfen, aber er kündigt an, in einer ganz besonderen Weise zu kommen. Nämlich als Gerechter und Helfer, als Mensch. Mensch, gleichzeitig König. Als Jesus geboren wurde, haben das auch schon einige verstanden. Da haben einige sogar einen sehr weiten Weg auf sich genommen, um zu diesem Kind zu gehen, von dem sie wussten, das ist der geborene König der Juden. Die Weisen aus dem Morgenland, die haben ihn geehrt, obwohl man das äußerlich überhaupt nicht gesehen hat. Die haben ihn geehrt als König. Die Menschen von Jerusalem, als Jesus eine Woche, bevor er dann starb, in Jerusalem eingezogen ist, die haben ihn geehrt als großen König. Obwohl da eben so ein Mit-30er auf einem Esel in die Stadt geritten kam. Gott kommt in Menschengestalt zu uns. Das ist das Besondere. Er kommt als einer von uns. Und das ist ein wunderbares Geschenk, dass Gott nicht mehr fern ist. Wir wissen, dass Gott viel größer ist als wir. Natürlich ist er das. Aber er wird einer von uns. Einer, der weiß, wie es uns geht. Einer, von dem im Hebräerbrief gesagt ist, der versucht worden ist in allem, wie wir, nur ohne Sünde. Einer, der dich kennt, der weiß, wie es sich lebt als Mensch. Er ist Mensch geworden, um uns zu retten, um uns wieder zum Vater nach Hause zu holen. Und er wird so arm, so demütig, so niedrig, dass er sogar diesen fürchterlichen Tod am Kreuz für uns auf sich nimmt. Wo es so aussieht, als hätte er verloren. Aber das ist sein Sieg, sein Tod ist sein Sieg. Im Kolosserbrief heißt es, er hat an Mächten und Gewalten zur Schau gestellt, einen Triumph aus ihnen gemacht. In seiner größten Niedrigkeit, wo er ein ganz elender Mensch wurde, einen, auf den die anderen herabgeschaut haben, den sie bespuckt haben, den sie verspottet haben, da wird er wirklich unser Retter. Und besiegt Sünde, Tod und Teufel für uns. Und so ein Gott, der kommt zu dir. Siehe, ich komme zu dir. Freu dich drüber, Tochter Zion. Ich komme zu dir und ich gehe nicht mehr weg. Bei Zacharja heißt es, siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Der kommt nicht mal schnell zum Retten, zum Haus löschen und dann fährt er wieder weg, so wie es die Feuerwehr tut. Sondern er bleibt. Er wohnt bei uns. Dauerhaft. Im Epheserbrief, an der Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe, da geht es dann noch weiter, Epheser 2, 22. Da heißt, durch Christus werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist Wahnsinn, dass der Schöpfer der Welt sich so herabbeugt und sagt, bei dir will ich wohnen, in deinem Herz will ich wohnen. Und denken wir daran, dass es so ist, dass es eine Tatsache ist, dass er im Glauben in unserem Herzen wohnt. Denken wir daran, wenn uns wieder der Fluch auf den Lippen liegt. Denken wir daran, wenn uns wieder der Zorn übermannen will. Denken wir dran, wenn wieder das Internet lockt mit all den Seiten, die man besser nicht anschauen sollte. Denken wir dran, wenn uns Bitterkeit zerfressen will. Denken wir dran, nee, Moment mal, das ist doch der alte Mensch, der hat doch nichts mehr zu sagen. Gott wohnt jetzt bei mir. Gott, mein Herr, mein Retter, mein Vater. Das ist so ein wunderbares Versprechen, was Gott uns hier gibt. Siehe, ich komme zu dir und will bei dir wohnen. Ich bin mitten bei euch, bin mitten unter euch, bin bei euch bis an der Weltende. Ich komme im Abendmahl zu dir. Da darfst du dich wieder darauf freuen, dass du mich aufnimmst in dir. Und ich bin mit meinem Wort bei dir. Ein Versprechen und eine Tatsache. Also nicht ein Versprechen auf die Zukunft, sondern etwas, was Gott schon wahr gemacht hat, da im Glauben in unseren Herzen wohnt. Was uns immer wieder mal den Blick von uns wegrichten soll, den Blick von dem, was uns umgibt, den Blick von den Problemen, die uns umgeben. Den Blick wieder darauf richten, was es eigentlich ist, was das Dauerhafte ist, das, was Zeiten überdauert. Gott wohnt bei mir. Und jetzt heiße ich noch Tochter Zion oder gehöre zu seinem Volk. Aber ich werde es auch sehen. Ich werde das himmlische Jerusalem sehen. Wenn Christus uns zu sich nach Hause holt. Jesus sagt, Johannes 14, 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Lassen wir uns also von Gott gesagt sein, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Amen.